Zur Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich Sabine Böhler. Unser Thema heute: Vererben mit Sinn und Verstand. Gast ist der Fachanwalt für Erbrecht, Professor Dr. Klaus-Michael Groll. Sein Spezialgebiet ist die Testamentgestaltung. Professor Groll ist regelmäßig Gast vieler Rundfunk- und Fernsehsender zum Thema Erbrecht und Erbschaftssteuer. Heute ist er hier bei uns in München bei Radio Horeb und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen, Herr Professor Groll.
Guten Morgen, Frau Böhler.
Ja, Testamente und Erbregelungen, das sind sicherlich keine Themen, über die man besonders gerne spricht. Das werden Sie auch wissen aus Ihrer langjährigen Tätigkeit als Fachanwalt für Erbrecht. Und dennoch beschäftigt die Frage, was wird aus meinem Vermögen? Sei es nun das Ersparte, der Schmuck, Einrichtungsgegenstände, die Immobilie, Haus, Wohnungen oder gar eine Firma. Ehepaaren ist klar, dass der überlebende Partner erstmal alles erbt, aber das ist nicht immer so, besonders wenn leibliche Kinder da sind, sogar vielleicht Adoptivkinder, erben diese immer mit, selbst wenn ein Testament gemacht wurde. Ja, und ein Testament, das haben wir auch schon in vielen Sendungen besprochen, das will durchdacht sein, damit später es ja keine leidigen Auseinandersetzungen gibt. Und dennoch, das werden viele der Zuhörer an den Empfangsgeräten sicherlich aus Erfahrung wissen, gibt es um das sogenannte Erbe, gibt es doch immer wieder Auseinandersetzungen, wo man sich im Vorfeld fragt, hätten wir das regeln können? Ja, heute wollen wir ganz konkret darüber sprechen, was vor dem Tod bedacht werden kann, bedacht werden muss. Und Sie können auch heute wieder hier in der Lebenshilfe anrufen und Ihre Fragen stellen. Die Rufnummer dazu, das ist die 089, also die Münchner Rufnummer 517-008-008. Herr Professor Groll, die meisten Menschen regeln nichts darüber, was mit ihrem Vermögen geschehen soll. Sie denken, ach, meine Erben, meine Familie, die meisten, die werden das schon, das wird schon irgendwie geregelt. Und dennoch sagen sie, das ist einer der größten Fehler, die meisten Menschen machen.
Es ist ganz interessant, dass Sie eben sagten, ein Thema, über das man nicht gerne spricht.
Ja.
Obwohl es so wichtig wäre und obwohl ja solche Gespräche, und damit meine ich primär Beratungsgespräche, ja sehr segensreich wären. Also eigentlich kann ich es gar nicht glauben, dass nur ein Viertel aller erwachsenen Deutschen eine letztwillige Verfügung trifft, obwohl man doch mit einer solchen Verfügung so vieles erreichen kann. Man kann Gerechtigkeit üben, man kann juristische Klarheit schaffen, was man als Laie einfach nicht schafft in einem Testament. Man kann seinen Erben, seinen Nachkommen Steuern ersparen, Erbschaftssteuer. Und das Allerwichtigste, man kann innerhalb der Familie Frieden stiften. Und das sind doch so hohe Ziele, dass ich eigentlich Ihren Satz umkehren würde am liebsten und sagen, es ist ganz toll, wenn man darüber spricht, sich zum Spezialisten begibt, sich beraten lässt und dann etwas zu Papier bringt, was, wie gesagt, sehr, sehr segensreich sein kann.
Mhm. Sie haben mir ein Stichwort gegeben, danach sehnt sich jeder, nämlich jeder von uns sehnt sich nach Frieden. Doch ist es für viele Menschen, denen bereitet es Unbehagen in das Herz hinein, wenn sie sich über den irdischen Tod auseinandersetzen müssen.
Ja.
Wenn sie darüber sprechen müssen, was passiert dann vielleicht? Manche haben schon Eigentumswohnungen, vielleicht in einem Urlaubsgebiet, aber man mag da nicht dran denken, weil man möchte am liebsten bis kurz bevor man wegscheidet von dieser Erde doch noch auch in seinen Gütern leben und
das
sie
ist,
nutzen.
Das ist richtig. Es ist eines der großen Verdrängungsthemen. Und wir als Erbrechtler sind natürlich immer auf der Suche nach der Antwort, warum wird dieses so wichtige Thema, die Ziele hatte ich ja genannt, so sehr verdrängt. Da kommt natürlich vieles zusammen. Zum einen leben wir ja immer noch im Wissenschaftszeitalter. Das heißt, Wissenschaft, Technik, Industrie, die beherrschen unser Leben. Sie geben in vielen Bereichen sogenannte letzte Antworten. Das bedeutet natürlich zugleich, dass bedauerlicherweise das Religiöse verdrängt wird. Und wenn das Religiöse verdrängt wird, dann ganz automatisch auch der eigene Tod, der ja zudem kaum mehr im sichtbaren Umfeld stattfindet. Aber es klang in Ihrer Frage schon etwas an, natürlich schwingt da auch immer wieder Aberglaube mit. Es gibt nicht wenige Menschen, die sagen, ah, wenn ich mein Testament mache, dann sterbe ich. Mhm. Ja, das ist schon wahr, aber nicht früher. Nicht früher, darauf kommt es doch
alle
an.
Alle müssen wir einmal heimgehen oder weggehen von dieser Welt.
Genau, ja. Das Entscheidende ist doch, dass man in Verantwortung die Dinge vernünftig regelt. Und man hat ja nun auch einmal die Möglichkeit, bei uns gilt ja der Grundsatz der Testierfreiheit, nach vernünftiger Beratung kann man doch mit wenigen Sätzen so viel Erfreuliches auch für die Familie schaffen. Und dann natürlich gibt es auch wieder viele Menschen, die rechnen immer nur mit der statistischen Lebenserwartung. Also ich bin jetzt 45, ach, da habe ich ja noch Zeit. Die ganzen Statistiker sagen mir, dass man als Mann heute rund 75 Jahre alt wird. Das kann ich ja später immer noch tun. Ja, wer sagt mir denn, dass ich das statistische Lebensalter überhaupt erreiche? Es kann natürlich sein, dass ich darüber hinauskomme. Aber es kann auch sein, und es hätte sein können, dass mir gestern irgendetwas passiert. Und das Letzte, was ich in dem Zusammenhang noch erwähnen möchte, viele Menschen verlassen sich auf die sogenannte gesetzliche Erbfolge. Die sagen, ich brauche doch gar nichts zu regeln, wir haben doch das BGB, da ist doch das alles wunderbar geregelt. Da kann ich nur sagen, das BGB liefert ja nur ein Gerippe und ist, weiß Gott, für viele Fälle, was die Erbfolge betrifft, nicht geeignet. Da hat man eben über ein Testament die Möglichkeit, ganz individuelle Regeln für seine eigene Familie aufzustellen.
Bevor wir darüber auch gleich weitersprechen, auch ins Detail gehen, worüber sich Eltern und Kinder schon vorzeitig Gedanken machen möchten, hat schon die erste Hörerin Gebrauch gemacht von unserem Anruf, der Aufruf, dass auch Sie an den Empfangsgeräten, vielleicht hören Sie uns ja auch über DAB Plus schon deutschlandweit, dass Sie anrufen können. Die Nummer ist 089 517 008 008. Eine Hörerin aus München hat uns erreicht. Grüß Sie.
Grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, Herr Professor Groll. Ich bin Witwe und wohne in München im eigenen Einfamilienhaus. Ich habe zwei Adoptivkinder, ein Ehepaar. Wenn nach meinem Tod meine Immobilie mehr als 800.000 Euro wert ist, sind meine Adoptivkinder dann erbschaftssteuerpflichtig oder trifft das Gesetz vom 01.01.2009 zu, wonach Vererbung einer selbstgenutzten Wohnimmobilie an Kinder, deren Elternteil bereits verstorben ist, steuerfrei ist, wenn das Objekt nach dem Erwerb 10 Jahre lang vom Erwerber genutzt wird?
Ja, genau so ist es. Sie haben im Grunde genommen Ihre Frage schon selber richtig beantwortet. Adoptivkinder werden ja in unserem Recht genauso behandelt wie leibliche Abkömmlinge, wie leibliche Kinder. Und die haben einen Freibetrag von je 400.000. Das haben Sie auch mit 800.000 in der Summe schon richtig ausgerechnet. Aber es kommt zu einer völligen Steuerbefreiung, wenn die Kinder beide, hier handelt es sich ja, wie Sie sagen, um ein Ehepaar, gleich nach ihrem Tod, das ist wichtig, gleich nach ihrem Tod in die Immobilie einziehen und weiter bewohnen, mindestens 10 Jahre, es sei denn, es passiert etwas ganz, ganz Gravierendes, wie eine schwere Erkrankung oder dergleichen. Aber im Normalfall fällt überhaupt keine Steuer an für die selbstgenutzte Immobilie, wenn der Erbe oder die Erben in ihrem Fall dort nach ihrem Tod gleich einziehen.
Gut, danke schön für diese Frage, Herr Professor Groll. Das heißt also, diese Hörerin hat sich schon damit auseinandergesetzt, was aus ihrer Immobilie werden kann, wie es weiter vererbt werden kann. Wie kann sichergestellt werden, dass das Vermögen in die richtigen Hände kommt? Worüber sollten sich Eltern und Kinder schon zu Lebzeiten Gedanken machen?
Also es ist ja bei der Vermögensnachfolge, sind ja zwei Dinge möglich. Einmal, dass man bereits lebzeitig mit der Übertragung von Vermögen beginnt, was in der Regel Steuergründe hat. Und dann gibt es den Übergang von Todeswegen. Erste Frage, lebzeitige Vermögensübertragung, dazu kommen wir vielleicht noch. wir bleiben jetzt mal bei dem Erwerb von Todeswegen. Den kann ich ja steuern durch mein Testament. Ich habe drei Möglichkeiten, über meinen letzten Willen zu verfügen. Das ist einmal das privatschriftliche Testament. Das kann ich zu Hause im stillen Kämmerlein tun, indem ich meinen Willen handschriftlich zu Papier bringe. Dann habe ich die Möglichkeit eines notariellen Testaments und ich kann über meinen letzten Willen auch verfügen durch einen Erbvertrag, dass ich also mit meinen zukünftigen Erben einen Vertrag schließe darüber, was diese Erben einmal bekommen sollen. Ein solcher Vertrag muss notariell abgeschlossen werden. Ob es sinnvoll ist, einen Erbvertrag abzuschließen, dazu kommen wir vielleicht noch. Die Hauptmöglichkeit ist ein privatschriftliches Testament. Das kann ich alleine schreiben, aber mit alleine meine ich nicht, dass man keine Beratung einholt. Das halte ich wirklich für unverzichtbar. Es gibt ja viele Lebensbereiche, in denen man sich beraten lässt, weil man genau erkennt, hiervon verstehe ich zu wenig, also so wie man sich nicht selber operiert oder sonstige schwierige Fragen angeht, etwa im Bereich der Technik, so muss man auch in diesem hochkomplizierten Bereich des Erbrechts immer einen fachlichen Rat einholen. Auch dann, wenn man ein privatschriftliches Testament errichtet.
Mhm. Dankeschön. Jetzt haben wir Frau Tuber in der Leitung. Sie rufen uns aus Feldkirchen an. Grüß Sie.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Dr. Groll. Ich bin die Anneliese Tuber aus Feldkirchen und ich war mal bei Ihnen 2009 und ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mir damals also ein hieb- und stichfestes Testament dann aufgesetzt. Aber jetzt lebe ich immer noch und bin schon im 88. Lebensjahr. Und ja, ich weiß jetzt, es ist Testament hinterlegt bei Ihrem Nachfolger. Und meine Leute können es dort holen. Mhm. Und es war wirklich sehr gut, weil ich jetzt ganz sicher bin, dass das stimmt alles.
Also ich freue mich natürlich sehr über ein...
sehr bedanken bei Ihnen.
Ja, schön, dass so nach Jahren ein so erfreuliches Echo kommt. Das freut mich natürlich sehr. Es sind jetzt so, wie Sie es vom zeitlichen Ablauf schildern, 6 Jahre vergangen. Man sollte vielleicht mal überlegen, ob Ihr Testament noch in jeder Hinsicht aktuell ist. Lebensverhältnisse ändern sich ja immer wieder. Einmal auch die Vermögensverhältnisse, auch Beziehungen zu Personen, die man seinerzeit bedacht hat. Also zumindest empfehle ich Ihnen, dass Sie sich das Testament nochmal anschauen. Sie haben ja damals sicher eine Kopie für Ihre Unterlagen bekommen, ob das noch in jeder Hinsicht Ihrem aktuellen Willen entspricht.
Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Tuber. Alles Gute für Ihre weiteren nächsten Lebensjahre. Gottes Segen. Unser Thema in der Lebenshilfe, Vererben mit Sinn und Verstand. Mein Gast ist der Fachanwalt für Erbrecht, Professor Dr. Klaus-Michael Groll. Er ist Gründer und Ehrenpräsident des Deutschen Forums für Erbrecht, dem er von 1996 bis 2011 als Präsident vorstand. Es gibt eine Schriftenreihe des Forums für Erbrecht, dessen Handschrift auch zum größten Teil Professor Michael Groll trägt. Und es gibt ein Heftchen, aus dem alle Informationen, alles, worüber wir heute sprechen, das kann diesem Heft entnommen werden. Vererben mit Sinn und Verstand. Herr Professor Groll, was war Ihnen ein Anliegen, als Sie diese Schriftenreihe ins Leben gerufen haben? Das ist der erste Band, den ich hier in der Hand trage. Kann ich da auch etwas herauslesen, wenn es um die Frage geht, soll ich jetzt, was kann ich wie regeln?
Also das ist eine Grundlagenbibel, würde ich sagen, des Erbrechts. Aber diese Bände der Schriftenreihe enthalten nur das Grundsätzliche, keine Details. Es finden sich darin zwar auch Mustertexte und es werden viele erbrechtliche Begriffe erläutert. Und um sich einen ersten Einblick zu verschaffen, ist es meines Erachtens schon sehr geeignet. Aber
und kann auch als Gesprächsgrundlage dienen, wenn ich zu einem Beratungsgespräch gehe oder in der Familie das Gespräch suche.
Genau, ich gehe natürlich mit einem ganz anderen Verständnis in das Gespräch und so mancher Leser dieser Leitfäden war fast besser informiert dann über erbrechtliche Gestaltungen als sein Berater, wenn er kein Spezialist war. Also wie gesagt, Lektüre zum Einstieg, das kann man natürlich empfehlen, aber eine individuelle fachliche Beratung wird dadurch nicht ersetzt. Und was war der Beweggrund? Ja, der größte Teil meiner Arbeit seinerzeit war das Erbrecht. 5 Jahre später habe ich dann nur noch Erbrecht gemacht. Und es war einfach die Erkenntnis, dass sehr falsche Vorstellungen davon herrschen, wie unser Erbrecht eigentlich gestaltet ist und dass die wenigsten eine Vorstellung davon hatten, was man eigentlich im Testament alles regeln kann. Und da ist natürlich ein solcher Leitfaden wichtig, aber das ist nur eine Säule des Deutschen Forums für Erbrecht. Soweit es die Münchner und das Münchner Umfeld betrifft, darf ich vielleicht auf die Münchner Erbrechtstage, die 16., nunmehr 16. hinweisen, die, wenn ich das richtig sehe, am 15. und 22. Oktober im Künstlerhaus am Lehnbachplatz stattfinden. Da ist der Eintritt kostenlos. Ich bin dort
auch
nicht.
Für Laien.
Ja, für Laien, genau. Und zwar nicht für im Wesentlichen für Laien. Der Eintritt ist kostenlos, ja. Und das hat sich in den letzten Jahren sehr bewährt. Es sind dort 3 Referenten. Ich selber bin nicht mehr dabei, aber dort findet man auch sicher einen guten Einstieg in das Erbrecht und hat auch die Möglichkeit, hinterher Fragen von allgemeiner Bedeutung den Referenten zu stellen. Mhm. 15. und 22. Oktober im Künstlerhaus am Lehnbachplatz.
Das war auch der Grund, dass wir mit Ihnen in Kontakt gekommen sind, nämlich dass ein Hörer, der auch das Bedürfnis hatte, gut mit dem Vermögen, das er sich ja mit den von Gott gegebenen Gaben erwirtschaftet hat, dass dieses Vermögen, dieses, was er erwirtschaftet hat, gut weiterzugeben. Und er hat, wir arbeiten, glaube ich, jetzt schon seit bestimmt 10 Jahren zusammen, Herr Professor Kroll. Also es ist schon eine sehr lange Zeit her, dass Sie uns von dem Hörer empfohlen wurden. Und weitere Hörer möchten jetzt mit Ihnen sprechen. Eine Frau aus Baden-Württemberg hat uns erreicht. Wir hören Ihr Anliegen. Bitte schön.
Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Grüß Gott, Herr Dr. Kroll. Ich frage Sie. Ein Ehepaar, kinderlos, Anfang Mitte 70, der Mann schwerst behindert und schwerst pflegebedürftig. Was ist zu tun, wenn ich als Ehefrau zuerst abberufen werde, damit mein Mann, sollte er dann im Pflegeheim sein müssen, was ja gar nicht anders auszudenken ist, eine monatliche Zuwendung oder irgendetwas noch zukommen lassen kann, testamentarisch, damit er noch etwas mehr Lebensqualität vielleicht haben kann, sei es durch Medikamente oder Zusatzdinge, die man kaufen kann. Was müsste ich da tun?
Sie sprachen von einer Schwerstbehinderung. Ist die körperlich oder geistig?
Ja.
Körperlich.
Ja.
Körperlich. Mhm.
Ja.
Das bedeutet doch aber, dass eigentlich noch Testierfähigkeit bestehen müsste.
Also wir haben, ich muss dazu sagen, ein gegenseitiges Testament ist geschrieben.
Aha.
Zu Alleinerben gegenseitig.
Mhm.
Wo das Erbe hingeht, falls überhaupt noch was vorhanden sein kann.
Mhm.
Ist noch offen, aber ich möchte bei meinem Testament einfach noch irgendeinen Zusatz haben, dass mein Mann eben diese Vergünstigung, ich weiß nur nicht, wie ich das machen muss.
Nun gilt ein Testament ja immer für den Todesfall und ausschließlich für den Todesfall. Das heißt, wenn Sie vor Ihrem Mann sterben würden, wäre er ja Ihr Alleinerbe. Er würde ja alles erben, was Ihnen zum Zeitpunkt des Todes gehört hat. Also wenn da noch etwas da wäre, dann wäre er doch so gut wie möglich abgesichert.
Ja gut, da kann ja sein, dass das Sozialamt irgendwie dann schon mal die Finger drauf hat, ne?
Werden denn jetzt Leistungen durch das Sozialamt erbracht?
Nein, jetzt nicht.
Aha.
Wir haben noch Eigentum.
Ja. Also es kann natürlich passieren, dass es da staatliche Leistungen eines Tages gibt. Und das ist schon so und das haben Sie wahrscheinlich auch im Blick, dass der Sozialhilfeträger dann Rückgriff nimmt bei jemandem, der etwas geerbt hat. Damit sind wir beim Stichwort des sogenannten Behindertentestaments. Das ist eine ganz spezielle Gestaltung, die man vornehmen kann, um zwar auf der einen Seite einer Person, wie dem Ehemann, etwas zukommen zu lassen, auf der anderen Seite aber möglichst zu verhindern, dass der Sozialhilfeträger Rückgriff nimmt. Das geht über die Konstruktion eines sogenannten Behindertentestaments. Da kann ich Ihnen nur empfehlen, bitte lassen Sie sich beraten. Das ist im Einzelnen nicht einfach. Ich glaube nicht, ich habe es jedenfalls in meiner Praxis nie erlebt, dass ein Laie den Wortlaut richtig hinbekommt. Das ist eine Mischung aus sogenannter Vor- und Nacherbfolge und sogenannter Dauertestamentsvollstreckung. Sie sehen schon an diesen Begriffen, um das Vermögen, sprich das Erbe, vor dem Rückgriff zu schützen, bedarf es einer ganz genauen und bestimmten Wortwahl. Und die kann ich Ihnen nur empfehlen. Aber bitte lassen Sie sich von einem Spezialisten dazu beraten. Aber für Sie vielleicht wichtig, es gibt Konstruktionen, um das Vermögen zu schützen.
Wunderbar. Dankeschön für Ihre Frage, weil es ist nämlich eine sehr wichtige Frage, die sicherlich viele unserer Hörer beschäftigen. Alles Gute für Sie und Ihren Mann weiterhin, Gottes Segen. Nämlich, was wird aus unserem Vermögen, aus dem gemeinschaftlichen Vermögen, wenn einer der Ehepaare, der Ehepartner vorzeitig ablebt? Weil oftmals wird ja bedacht, mein Mann wird, meine Frau wird sowieso alles bekommen. Die Kinder verzichten schon auch freiwillig. Das ist besprochen. Aber Sie haben auch andere Erfahrungen.
Ja, hier schwingt ein bisschen auch die Frage nach der gesetzlichen Erbfolge mit. Wir hatten eingangs das Thema der Verdrängung. Eben auch deshalb, weil viele meinen, wozu ein Testament? Es steht doch alles im Gesetz. Die Erbfolge ist doch geregelt. Nur muss man darauf hinweisen, dass die Erbfolge ganz erhebliche und auch unangenehme Überraschungen bergen kann. Bleiben wir bei dem von Ihnen genannten Beispiel, ein Ehepaar. Und nehmen wir an, das Ehepaar hat zwei Kinder. Da gibt es viele Menschen, das ergibt sich aus den Umfragen, die davon ausgehen, wenn wir als Ehepaar kein Testament machen, ist es ja wohl klar, dass wenn einer von beiden stirbt, der andere allein erbt. Keineswegs, weder in der Zugewinngemeinschaft noch in der Gütertrennung. Es erbt immer der überlebende Ehegatte zusammen mit den Kindern. Nun gibt's viele, ja, okay, das wusste ich schon. Wenn Kinder da sind, dann haben wir eine Erbengemeinschaft bestehend aus dem überlebenden Ehepartner und den Kindern. Aber wenn keine Kinder da sind, dann erbt doch wohl der überlebende Ehepartner allein. Nein, auch das ist falsch. Der überlebende Ehepartner erbt nach der gesetzlichen Erbfolge, wenn also kein Testament gemacht wurde, zusammen mit den Verwandten des verstorbenen Ehepartners, entweder mit seinen Eltern oder mit den Geschwistern des Verstorbenen. Und da gibt es dann Erbengemeinschaften zwischen Schwägerin und Schwager und so weiter. Das kann alles sehr, sehr unangenehm sein. Sich also bitte auf keinen Fall verlassen auf die gesetzliche Erbfolge. Die kann man abändern durch ein Testament. In einem Testament, wie gesagt, da gilt der Grundsatz der Testierfreiheit. Sie können zum Erben einsetzen, wen Sie wollen. Personen, Institutionen, Vereine. Sie können das Ganze karitativ ansetzen. Sie sind vollkommen frei darin, wen Sie zum Erben bestimmen. Eine Grenze bildet nur der Pflichtteil. Aber der Pflichtteilsberechtigte ist kein Erbe, der hat nur, wir kommen vielleicht noch drauf, nur einen Geldanspruch. Erbe wird der oder werden die, die Sie in Ihrem Testament bestimmen. Sonst niemand.
Wer berät mich dabei, wenn ich ein Testament aufsetzen möchte?
Aus meiner Sicht sind die primären Ansprechpartner die Fachanwälte für Erbrecht, die es ja heute gibt, die durch Prüfungen sich haben ausweisen müssen. Und die Fortbildungsverpflichtung für Fachanwälte wird immer strenger. Bisher musste man 10 Stunden jährlich nachweisen der jeweiligen Anwaltskammer. Ab diesem Jahr sind es 15 Stunden jährlich. Also ein Fachanwalt ist schon von Gesetzes wegen gezwungen, up-to-date zu bleiben. Darin sehe ich heutzutage die erste Anlaufstelle. Natürlich sind auch Notare sehr viel mit Erbrecht befasst. Man muss nur sagen, dass viele Notare steuerlich nicht beraten, also erbschaftssteuerlich nicht beraten und auch schenkungssteuerlich nicht, das auch in die Urkunde ausdrücklich reinschreiben, auch reinschreiben, dass sie für eine Falschberatung in dem Bereich nicht haften. Also ich halte den Zusammenhang zwischen Erbrecht und Schenkungsrecht auf der einen Seite und dem jeweiligen Steuerrecht für so wichtig, dass eine Gestaltung nicht gelingen kann, wenn der Sachverhalt nicht auch steuerlich durchleuchtet wird. Und das muss ein Anwalt, speziell die Fachanwälte für Erbrecht, immer mit einbeziehen.
Ich könnte mir vorstellen, wir haben ja zu Beginn unseres Gesprächs ist gefallen, dass doch 2/3 der Bevölkerung oftmals nichts darüber geregelt hat, wer was erbt.
3/4 sogar. 3/4 sind es.
3/4, genau. Ja,
wir haben
andersrum. Dann habe ich es einfach verkehrt rum. Genau.
Ja, das ist doch unglaublich viel, wenn man bedenkt, wie viel Vermögen heutzutage vorhanden ist. Ne?
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass viele auch die Kosten scheuen.
Ja, da kann man nur empfehlen, dass man den Berater vorher fragt, was das kostet. Man kann da ja auch ein Honorar vereinbaren. Anwälte sind da von Gesetzes wegen flexibler. Der Notar hat seine feste Gebührenordnung. Wenn es ein hohes Vermögen ist, kann er nicht abweichen von den Werten aus dieser Gebührenordnung. Also dringender Rat, dass man sich vorher nach den Kosten erkundigt.
Weitere Hörer haben angerufen, haben Fragen. Heute unser Thema in der Lebenshilfe, Vererben mit Sinn und Verstand. Mein Gast ist Professor Dr. Klaus-Michael Groll. Er war vor fünf Jahren tätig in eigener Kanzlei in München. Sein Spezialgebiet ist die Testamentgestaltung. Er war jahrelang Dozent an der LMU München. Dort hat er Familien- und Erbrecht unterrichtet. Und wir können heute noch auf sein Fachwissen zurückgreifen. Er ist heute noch Gast in vielen Rundfunk- und Fernsehsendungen zum Thema Erbrecht und Erbschaftssteuer. Heute sind Sie unsere Gäste, liebe Zuhörer. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Frau Kreusel aus Osnabrück.
Ja, grüß Gott, Frau Pöhler, grüß Gott, Herr Professor Groll. Ich habe eine Frage zum Erbrecht. Und zwar habe ich eine schwerbehinderte Tochter, die bei einer heilpädagogischen Einrichtung beschäftigt ist, bezieht auch Grundsicherung. Und ich habe eine Eigentumswohnung, habe ich geerbt, nachdem mein Mann verstorben ist. Wir hatten ein Testament gehabt auf Gegenseitigkeit. Und jetzt habe ich eine Frage. Ich hörte da jetzt eben was vom Behindertengesetz, wie das da aussieht mit meine Tochter hat sie hat keine Geschwister, also sie ist alleine und habe sie alleine und ich wollte gerne, dass sie in der Wohnung bleiben kann, wenn ich mal verstorben bin und da hätte ich gerne gewusst, auch hinsichtlich der Erbschaftssteuer und hinsichtlich der Regelung, wie dass ich machen kann, testamentarisch. Ich habe da schon ein Schreiben bekommen, dass man da was regeln kann für Schwerbehinderung und so weiter. Ja, wie sieht das aus?
Fangen wir mal an mit der Erbschaftssteuer. Ihre Tochter hat ja einen Freibetrag von 400.000 Euro. Also nur wenn die Eigentumswohnung plus dem zusätzlichen Vermögen, was Sie ihr vererben, über 400.000 Euro liegt, käme es zu einer Steuerpflicht. Ich will jetzt mal nicht das Thema vertiefen, welchen Wert Ihre Wohnung hat. Nur für Sie abstrakt gesprochen, liegt sie unter 400.000 und ist nicht nennenswert. Des weiteres Vermögen da fällt keine Erbschaftssteuer an. Im Übrigen kann ich das wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Ich würde Ihnen empfehlen, sich beraten zu lassen zu dem sogenannten Behindertentestament, das eben für den Notfall dafür sorgt und dazu beiträgt, dass der Sozialversicherungsträger nicht Rückgriff nehmen kann bei Ihrer Tochter. Sie sagten, Grundsicherung würde jetzt schon gezahlt. Also da kann es durchaus Rückgriffsansprüche geben. Von daher würde ich also doch ein solches Testament empfehlen. Nur gibt es natürlich auch Grenzen bei dem Rückgriff. Und ich meine, dass Sie insofern ruhig schlafen könnten, die selbstgenutzte Wohnung, wenn es nur diese eine Eigentumswohnung gibt und Ihre Tochter darin auch wohnt, darauf kann in aller Regel der Sozialhilfeträger keinen Rückgriff nehmen.
Mhm. Dann bedanke ich mich auch bei Ihnen für Ihre Frage. Frau Kreusel aus Osnabrück war das. Jetzt haben wir einen Herrn in der Leitung. Sie haben uns aus Maisach erreicht. Grüß Gott, guten Tag.
Ja, guten Morgen. Ich habe im fortgeschrittenen Stadium Parkinson. Mhm. Und bin im Besitz eines freistehenden Hauses, schuldenfrei, auf zwei Eigentumswohnungen, die sind bereits übertragen auf zwei Söhne. Also ich bin geschieden. Auf die zwei Söhne, wobei das Nießbaurecht bei mir liegt. Und eine Eigentumswohnung, die ist noch frei. Und jetzt habe ich eine Freundin seit 23 Jahren, die hat das Wohnrecht auf das Haus für ein Jahr.
Nach ihrem Ableben.
Nach meinem Ableben, ja. Mhm. Und jetzt meine Frage, wenn sie das Haus bewohnt, ist dort schon Erbschaftssteuer fällig? Und das Zweite ist, was mache ich mit den Söhnen, die haben jetzt praktisch hier eine Wohnung und
jetzt hören wir Sie schlecht, das scheint wohl die Verbindung zu sein.
Aber es ist doch so viel angekommen, dass man dazu schon Stellung nehmen kann. Sie sagten, Ihre Freundin hätte ein Wohnrecht. Ich gehe davon aus, dass das notariell begründet worden ist. Das ist natürlich eine Schenkung. Und eine Schenkung unterliegt in der Regel auch einer Steuer, der Schenkungssteuer, die im Wesentlichen genauso hoch ist wie eine Erbschaftssteuer. Und Ihre Freundin hat als ihre nicht-eheliche Partnerin ja nur einen Schenkungssteuerfreibetrag, genauso einen Erbschaftssteuerfreibetrag von nur 20.000 Euro. Sobald also das Wohnrecht in der Summe einen Wert von über 20.000 Euro erreicht, kann da durchaus auch eine Schenkungssteuer anfallen. Was Ihre Söhne betrifft, da sagten Sie, seien Eigentumswohnungen bereits übertragen worden. Ich vermute, dass das schon vor einigen Jahren war. Das geht ja auch nur notariell. Der Notar muss das dem Finanzamt gemeldet haben. Das heißt, der Fall müsste eigentlich schenkungssteuerlich abgeschlossen sein. Vermutlich waren Sie seinerzeit auch unter den Schenkungssteuerfreibeträgen. Das Einzige, was noch passieren kann steuerlich, ist, dass bei Ihnen noch weiteres, nicht gerade kleines Vermögen vorhanden ist und im Erbfall Werte anfallen über den Freibeträgen von je 400.000 Euro oder dass eben die Schenkungen an die Söhne innerhalb von 10 Jahren nach ihrem großgeschrieben Tod stattgefunden haben. Dann nämlich wird alles, was die Söhne von ihnen bekommen haben, per Schenkung und per Todesfall zusammengezählt und auf die Summe hat man nur einmal den Freibetrag. Das klingt vielleicht jetzt etwas kompliziert, aber wenn ich auf Ihren Fall konkret eingehe, dann muss ich das erwähnen, dass hier dadurch noch eine Erbschaftssteuer eines Tages auftreten kann, dass in der Summe die Schenkungen an die Söhne und der Erbfall über die Freibeträge hinausgehen.
Gibt es darüber auch eine Schrift aus der Schriftenreihe vom Deutschen Forum für Erbrecht, das Sie empfehlen können?
Genau, einer meiner Nachfolger in der Kanzlei, der Dr. Anton Steiner, der auch mein Nachfolger als Präsident des Deutschen Forums für Erbrecht ist, der hat einen Leitfaden verfasst, steuergünstig verschenken und vererben, auch für das Laienpublikum geschrieben, alles sehr gut zu verstehen, aber auch mit zahlreichen, sehr, sehr wertvollen Gestaltungsmöglichkeiten, wie man Schenkung oder Erbschaftssteuer sparen kann. Alles diese ganzen Leitfäden bekommt man beim Deutschen Forum für Erbrecht hier in München. Im Internet finden Sie Einzelheiten. Das Forum hat eine ausführliche Homepage, aber Sie können auch per Telefon bestellen oder schriftlich.
Und diese Informationen, liebe Zuhörer, haben wir für Sie ins Netz gestellt unter www.horeb.org. Jetzt bedanke ich mich auch bei dem Herrn aus Maisach für seine Frage und auch alles Gute für Sie, Gottes Segen, für Ihren weiteren Lebensweg. Bevor wir jetzt mit der nächsten Hörerin weitersprechen, denke ich, hören wir Musik und dann geht's weiter hier in unserer Sendung. Vererben mit Sinn und Verstand. Gast ist Professor Klaus-Michael Groll. Er ist Fachanwalt für Erbrecht. Er kann von Ihnen angerufen werden und Sie können auch Fragen stellen, die natürlich nur einige Fragen können nur angerissen werden, können dazu anleiten, verhelfen, weiter sich mit der Erbrechtsfrage auseinanderzusetzen. Und als Christen könnte man sich vielleicht fragen, ja, ist es denn so wichtig, weil das, was ich erwirtschaftet habe, das ist mir doch von Gott geschenkt worden durch meine Gaben, durch das, was ich leisten konnte. Und dann muss ich mir doch jetzt nicht so im Einzelnen darüber Gedanken machen, wer jetzt nun was vielleicht erbt. Aber Herr Professor Groll, auch auf diesen Gedanken haben Sie sicherlich eine Antwort.
Ja, Stichwort Christen. Es ist natürlich ein großes Anliegen der Christen, dass das menschliche Zusammensein funktioniert. Das gilt unter Freunden, das gilt in der Familie, das gilt auch für nicht-eheliche Partner. Je mehr Frieden zwischen den Menschen herrscht, desto mehr entspricht das natürlich dem christlichen Ideal. Und hier, da komme ich auf das Eingangsgesagte zurück, besteht wirklich eine sehr, sehr taugliche Möglichkeit, zu einem solchen Frieden zwischen Menschen beizutragen, indem ich mich um das Thema Testament kümmere.
Und gleich sprechen wir weiter. Bleiben Sie dran hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Professor Klaus-Michael Groll, Fachanwalt für Erbrecht. Und wir sprechen auch mit Ihnen, liebe Zuhörer, weil Sie können anrufen, Fragen stellen. Es ist ein Thema, das für manche einen leidig ist. Wir haben schon gehört, dass nur ein Drittel der Menschen in Deutschland geregelt haben, wer was bekommen soll beim Ableben, also die Erbschaftsfolge sozusagen geregelt haben, die sich Gedanken gemacht haben über ein Testament, die vielleicht einen Erbschaftsvertrag aufgesetzt haben. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Das Thema brennt unter den Nägeln, das merken wir auch an Ihren Anrufen. Die Leitungen sind voll. Wenn auch Sie noch anrufen möchten, die Rufnummer wäre hier in München 089 517 008 008. Heute ist in der Regie Frau Lemmet-Feldges. Sie nimmt gerne Ihre Anrufe entgegen. Vielen Dank dafür. Eine Dame aus Würzburg hat uns erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Groll. Bin ich schon dran?
Ja, wir hören Sie.
Ja, ich war 20 Jahre verheiratet und wir haben 3 Kinder aus unserer Ehe und mein Mann hat sich vor circa 20 Jahren, also 20 Jahre schon geschieden bin ich, und vor 20 Jahren hat er sich dann getrennt von uns und hat sich einer 12 Jahre jüngeren Frau und hat auch, dann hat er der alles, sein ganzes Vermögen überschrieben, auch das Haus, sodass die Kinder nichts mehr bekommen können. Und hat die Frau auch geheiratet. Das sind schon über 10 Jahre jetzt her. Jetzt wollte ich fragen, haben die Kinder noch irgendeinen Erbanspruch?
Die Kinder bleiben ja seine Kinder. Und die Kinder sind natürlich pflichtteilsberechtigt. Ich komme zurück auf das Stichwort Testierfreiheit. Er kann natürlich sein Testament einrichten, wie er möchte. Er kann seine neue Ehefrau zur Alleinerbin einsetzen. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Aber die Kinder haben einen Pflichtteilsanspruch. Und der ist pro Kind, es hängt dann auch vom Güterstand ab, das kann ich jetzt nicht vertiefen. Aber jedes Kind hat, wie gesagt, einen Pflichtteilsanspruch. Und der setzt sich nun aus 2 Kästen zusammen. Da ist einmal das Vermögen, das ihr Ex-Mann zum Zeitpunkt seines Todes noch hat. Da nimmt man den Verkehrswert und daraus wird ein Pflichtteil errechnet. Und die Schenkungen, die ihr Mann lebzeitig vorgenommen hat, bilden den zweiten Kasten. Das heißt, der Gesetzgeber sagt, so einfach ist das nicht, dass man sich einfach von Vermögen trennt durch eine Schenkung und damit Pflichtteilsansprüche unterläuft. Das geht nicht. Das heißt, aus dem zweiten Kasten werden auch noch Werte genommen. Nur ist das sehr viel komplizierter als der erste Kasten. Da gilt das sogenannte Abschmelzungsmodell. Das heißt, wenn Ihr Ex-Mann die Schenkung an seine zweite Ehefrau kurz vor seinem Tod vorgenommen haben sollte, oder sagen wir im Laufe des Jahres vor seinem Tod, dann wird der Wert dieser Schenkungen mit 100% gerechnet für den zweiten Kasten und bildet zu 100% Bemessungsgrundlage für die Pflichtteilsansprüche der Kinder. Wenn das im zweiten Jahr vor dem Tod war, also die Schenkungen an die zweite Ehefrau, dann sind es nur noch 90% des Verkehrswertes. Im dritten Jahr 80 und so weiter, das geht runter bis null. Das bedeutet zugleich, sollten zwischen der Schenkung an die zweite Ehefrau und dem Tod ihres Ex-Mannes mehr als 10 Jahre liegen, dann werden diese Schenkungen für die Pflichtteilsansprüche der Kinder nicht mehr mitgerechnet. Es sei denn, dass der Ehemann seiner Frau Immobilien unter Wohnrechts- oder Nießbrauchsvorbehalt übertragen hat. Also wenn er ihr, sagen wir mal, eine Immobilie übertragen hat, in der er noch wohnt oder die er vermietet, dann läuft diese 10-Jahresfrist nicht. Dann wird der Wert dieser Immobilie, wenn er stirbt, für die Berechnung der Pflichtteilsansprüche seiner Kinder mit 100% eingesetzt. Fazit: Etwaige Pflichtteilsansprüche der Kinder bestehen dann, wenn zum Zeitpunkt des Todes ihres Vaters noch Vermögen da ist und wenn er Schenkungen vorgenommen hat, die innerhalb von 10 Jahren vor seinem Tod erfolgt sind, oder wenn er etwas geschenkt hat, also vor allem Immobilien, mit Wohnrechts- oder Nießbrauchsvorbehalt. Also die Karten der Kinder könnten durchaus gar nicht so schlecht sein, wie Sie es jetzt im Moment oder die Kinder befürchten.
Gut, auch Dankeschön an Sie für diese Frage. Alles Gute für Ihre Familie. Aus München hat uns jetzt eine nächste Hörerin erreicht. Auch sie begrüße ich herzlich.
Grüß Gott, Herr Professor, grüß Gott. Ich habe einen behinderten Bruder, ja, dessen gesetzliche Betreuerin ich bin. Mhm. Er lebt im Heim. Ich kümmere mich um ihn und bedenke ihn monatlich mit 500 Euro zur Verbesserung der Lebensqualität, ne, medizinisch, ja, und so weiter. Mhm. Jetzt möchte ich ihn natürlich nach meinem Ableben hinaus auch diese 500 Euro zukommen lassen. Außerdem habe ich etliche Neffen und Großnichten und Großneffen, denen möchte ich also etwas vermachen. Wie kann ich das jetzt machen, dass mein Bruder nach meinem Ableben weiterhin die 500 Euro bekommt?
Ich komme zurück auf das Stichwort Testierfreiheit. Sie können ja ein Testament errichten, in dem Sie Ihre Wünsche zu Papier bringen. In ein solches Testament gehört zum einen die Erbfolge. Wer soll eigentlich Erbe sein? Erbe ist immer derjenige, der ihr Rechtsnachfolger sein soll. Man spricht von der sogenannten Fußstapfentheorie, wer sozusagen in ihre Fußstapfen tritt, wer ihr Vermögen bekommt, wer ihre etwaigen Verbindlichkeiten übernimmt, das ist der Erbe. Und daneben haben Sie die Möglichkeit, auch ein oder mehrere Vermächtnisse auszusetzen. Im Grundsatz bedeutet das, dass jemand etwas bekommt, der aber nicht gleichzeitig Ihr Erbe ist, der also nicht Ihr Rechtsnachfolger ist. Klassisches Beispiel: Sie setzen Ihre Tochter zur Alleinerbin ein und eine Krankenschwester, der Sie sich sehr verpflichtet fühlen, die sich jahrelang rührend um Sie gekümmert hat, bekommt ein Vermächtnis in Höhe von 3.000 Euro. Dann ist die Krankenschwester nicht Erbin, sie hat mit dem Nachlass nichts zu tun, sie hat gegen den Nachlass nur einen Anspruch auf Zahlung dieser 3.000 Euro. Wenn ich das auf Ihren Fall übertrage, Sie sind ja darin ganz frei, wen Sie zum Erben machen. So könnte man daran denken, dass ja Ihr Bruder auch Erbe wird. Oder dass Sie sprachen, glaube ich, auch von einer Schwester, Ihre Schwester und Ihren Bruder und Neffen und Großneffen zu Erben machen. Bloß Vorsicht, bilden Sie bitte keine zu große Erbengemeinschaft. Also Sie machen irgendjemanden zum Erben, vielleicht auch Ihren Bruder mit. Und dann das so, dass er durchaus Vermögensgegenstände erbt. Oder Sie machen es so, Sie setzen andere Personen, die Ihnen nahestehen, zu Erben ein Und daneben verfügen Sie das Vermächtnis zugunsten Ihres Bruders, das ganz einfach zu formulieren ist: Zugunsten meines Bruders setze ich ein lebenslanges monatliches Barvermächtnis in Höhe von 500 Euro aus. Dann können Sie noch dazu schreiben, ob das wertgesichert sein soll oder nicht, das heißt mit der Inflation mitgehen soll oder nicht. Also es ist für Sie überhaupt kein Problem, wenn entsprechende Vermögensmassen da sind, Massen in Anführungsstriche, testamentarisch festzulegen, dass Ihr Bruder monatlich diese 500 Euro bekommt. Und da es bei Ihnen offenbar so ist, dass keinerlei Pflichtteilsberechtigte sind, Geschwister haben ja keinen Pflichtteil, Neffen, Großneffen auch nicht, kann auch niemand daran rütteln, dass diese monatlichen 500 Euro an den Bruder gezahlt werden.
Und hilfreich ist sicherlich eine Fachberatung dabei. Vielen Dank auch für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Bevor wir jetzt mit den nächsten Hörern sprechen, gehen wir vielleicht mal auf die Zuschrift ein, die uns erreicht hat. Uns hat nämlich das Anliegen eines Herrn erreicht, der wohl nicht arbeitsfähig ist, der Hartz-IV-Empfänger ist, dessen Eltern aber Vermögen besitzen, ein Haus. Eins der Elternteile scheint schon in einer Pflegeeinrichtung zu wohnen. Eins der Elternteile wohnt noch im Haus und dieser Herr fragt nun, was geschieht mit dem elterlichen Haus? Weil es gibt wohl auch schon, Herr Professor Groll, auch wurde schon wohl vertraglich auch etwas geregelt.
Ja, es gibt hier einen Erbvertrag. Also offenbar ist es so, wenn ich den Text richtig verstehe, dass die Eltern einen Erbvertrag geschlossen haben, wonach die beiden Töchter, also die Geschwister des Absenders des Briefes, erben werden und als Erben verpflichtet werden, die Immobilie zu veräußern, von dem Kaufpreis eine Eigentumswohnung zu beschaffen und in dieser Eigentumswohnung dem Absender ein Wohnrecht, ein lebenslanges Wohnrecht einzuräumen. Nun entstehen aber für den Vater, der im Altersheim ist, schon beachtliche Kosten, monatlich 3.000 Euro. Und derjenige, der uns diesen Brief geschrieben hat, befürchtet nun, dass lebzeitig das Vermögen vielleicht schon aufgebraucht wird, dass vielleicht gar keine Möglichkeit mehr besteht, eine Eigentumswohnung zu kaufen. Und seine Frage konkret ist nun die, ob man diesen Erbvertrag, den die Eltern mit den Schwestern des Absenders geschlossen haben, so verstehen kann, dass er gegebenenfalls auch ein Wohnrecht in der Immobilie, die die Eltern vererben, bekommt. Also hier kann man nur raten, dass man möglichst darauf hinwirkt, dass die Eltern in einem Zusatz zu dem Erbvertrag das noch klarstellen, dass gegebenenfalls das Wohnrecht sich auch auf die geerbte Immobilie beziehen soll. Wenn die Eltern dazu aus zum Beispiel gesundheitlichen Gründen, vielleicht auch Geistesgründen gar nicht mehr imstande sind, den Erbvertrag zu ergänzen, dann stellt sich im Erbfall in der Tat die Frage, die hier der Absender uns gesandt hat, ob man den Erbvertrag auch so verstehen kann, dass gegebenenfalls keine Immobilie gekauft wird von dem Kaufpreis, sondern dass die Immobilie selbst hier Grundlage für ein Wohnrecht ist. Das ist eine Auslegungsfrage und da kann man sehr, sehr streiten. Da kommt es dann im Ernstfall sicher auch darauf an, warum, die Immobilie dürfte ja noch da sein, warum hier ein Verkauf nicht erfolgt. Man würde, wenn die Immobilie noch da ist, die Schwestern sich erzwingen können zu verkaufen, nur wenn die Immobilie durch die zwischenzeitlichen Kosten schon so ausgehöhlt ist, durch Kredite zum Beispiel, dann sieht es natürlich für unseren Zuhörer nicht gut aus. Aber der primäre Rat wäre der, dass man diese Frage, die er stellt, dass man die in einem Nachtrag zu dem Erbvertrag möglichst noch klärt. Mhm. Allerdings, große Hoffnung kann ich nicht machen, wenn das Vermögen so aufgezehrt wird durch die Kosten, die jetzt in den nächsten Jahren entstehen, dass auch eigentlich wirtschaftlich die Immobilie keinen Wert mehr hat, dann läuft das Wohnrecht, das man ihm da erbvertraglich zugesichert hat, auch ins Leere. Das kann dann nichts mehr werden.
Und es bedarf natürlich auch des Gespräches. Und das ist doch etwas, Herr Professor Groll, was Sie sicherlich auch oft erlebt haben, dass Kinder und Eltern, vielleicht auch sogar Enkelkinder, andere Vorstellungen haben darüber, wie mit Vermögen verfahren werden sollte, helfen bei der Findung, bei der Frage, wer bekommt nun was, wer möchte was, wer hat vielleicht welche Gaben, wenn es sich um eine Firma handelt, oder wer möchte überhaupt im elterlichen Haus wohnen, wer hat eher die Möglichkeit, sich auch eine eigene Immobilie zuzulegen und zu finanzieren, wer hat welche Möglichkeiten. Werden solche Gespräche auch mit dem Fachanwalt geführt, weil es sind ja schon fast dann auch familienbegleitende therapeutische Gespräche?
Also Frau Böhler, ich bin Ihnen für dieses Stichwort Gespräche sehr dankbar, weil man das den Zuhörern auch einmal ganz deutlich sagen sollte. Man muss da unterscheiden, Gespräche nach Eintritt des Erbfalls und vor Eintritt des Erbfalls. Hier der Fall, den wir zuletzt besprochen haben, da kann es natürlich sehr sinnvoll sein, wenn der Erbfall eingetreten ist, dass der Absender dieses Briefes mit seinen Schwestern spricht und dass man gemeinsam nach einer Lösung sucht. Nur wie gesagt, ein solches Gespräch wird ihm dann nichts mehr nützen, wenn wirtschaftlich die Immobilie keinen Wert mehr hat durch Aushöhlung mit Grundschulden oder Hypotheken. Das Gespräch vor dem Erbfall, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. In aller Regel rate ich ab. Es sind viele Klienten zu mir gekommen und haben gesagt, ja, wir haben vor, demnächst mit unseren Kindern über unser Testament zu sprechen. Ich hebe dann schon mal ganz schnell die Hände und sage, Vorsicht, in aller Regel geht das nicht gut. Dann schauten mich die Klienten immer sehr ungläubig an. Ja, aber warum? Wir haben doch so ein gutes Verhältnis zu unseren Kindern. Ich kann dann nur erwidern, so soll es doch auch bleiben. Ja, warum sollen wir das denn nicht machen? Also man muss schon sagen, dass solche Gespräche deshalb in aller Regel schieflaufen, weil es ja durchaus sein kann, dass die Kinder Wünsche äußern, die übereinstimmen sind. Dass beide, zwei oder drei Kinder sagen, also das Klavier hattet ihr sicher für uns gedacht. Oder umgekehrt, die Eltern schlagen den Kindern vor, der Fritz bekommt das Klavier und dann schauen die beiden anderen etwas erstaunt, dass sie das Klavier, obwohl der Fritz doch gar nicht spielt, bekommen
oder der
wollen.
Kriegt immer alles, der hat schon den Unterricht gezahlt bekommen.
Das ist
da
das
wird ja
Nächste.
Oft aufgerechnet.
Die Frage der Gerechtigkeit. Ich halte es für Eltern für völlig unmöglich, zwischen den Kindern eine wirtschaftliche Gerechtigkeit zu schaffen. Man unterstützt seine Kinder ja über viele Jahre. Es beginnt mit der Geburt und endet ja durchaus manchmal auch nicht mit dem Abschluss der Berufsausbildung. Da ist ja immer mal wieder Bedarf und der wird ja von vielen Eltern auch gerne gedeckt. Nur, er ist eben sehr unterschiedlich. Das eine Kind studiert, das andere nicht. Oder beide Kinder studieren, das eine am Heimatort, das andere im Ausland. Es gibt Fortbildungsmöglichkeiten, die viel Geld kosten, die ein Kind hat und das andere wieder nicht. Ein Kind ist krank, man muss da sehr viel investieren, das andere Kind ist gesund. Also der Anspruch der Eltern, dass man das gerecht macht, der ist wirklich nicht zu erfüllen. Man kann immer nur aus der Situation heraus seine Bereitschaft zeigen, zu helfen. Also diese Gerechtigkeitsfrage spielt eine große Rolle. Und dann muss ich immer sagen, bei einem Testament, der Witz eines Testaments ist ja in unserem Rechtssystem die Freiheit. Ich komme immer wieder auf den Begriff Testierfreiheit zurück. Man ist ja eben frei festzulegen, wer was bekommt mit der Grenze des Pflichtteils. Und wenn Sie zum Beispiel heute mit Ihren Kindern ein Gespräch darüber führen, wer jetzt was bekommen könnte, dann wecken Sie ja auch Erwartungen. Es könnte aber sein, dass Sie in 5 Jahren aufgrund eines Unfalls, einer Krankheit eines Kindes, wie auch immer, eines Notfalls, zu einer ganz anderen Einschätzung kommen und das verändern müssen. Da haben Sie aber durch das Gespräch 5 Jahre zuvor schon Erwartungen, Hoffnungen bei einem anderen Kind geweckt, die Sie nur enttäuschen können. Bitte bewahren Sie sich Ihre Freiheit. Gespräch über das Testament nur im Ausnahmefall. Ich sage immer, ein Testament ist eine geheime Kommandosache. Das geht Sie etwas an, Ihren Partner und Ihren Berater. Lassen Sie die Kinder außen vor. Die Grabenkämpfe beginnen oft zu früh und ich muss es leider auch sagen, die Zahl der Fälle, in denen die Ungeduld der Kinder auf das Ereignis, das ihnen das Vermögen dann zukommen lässt, wächst, ist auch nicht gerade klein. Das passiert immer immer wieder. Und im ähnlichen Zusammenhang würde ich das Thema lebzeitige Übertragung sehen. Ich weiß natürlich, dass zum Beispiel bei der Betriebsnachfolge ist das ganz anders gesehen werden muss. Ich muss ja mit dem potenziellen Nachfolger darüber sprechen, ihm signalisieren, dass er die Firma einmal übernehmen soll. Ich muss ihn ja auch fragen, ob er dazu überhaupt bereit ist. Ich muss vielleicht auch die Frage der Gerechtigkeit mit seinen Geschwistern erörtern. Also bei Betriebsnachfolge ist in aller Regel ein Gespräch zu Lebzeiten unvermeidlich. Aber wenn es um Privatvermögen geht, um sonstiges Privatvermögen, ich kann nur raten, dass man das für sich behält und nur, wenn zwingende Gründe dafür besprechen, das mit seinen Kindern zu besprechen.
Nun ist es für uns als gerade als Christen ja wichtig, auch in Harmonie mit unserer Familie zu sein, zu leben. Wenn ich weiß, da ist die Harmonie gestört, da ist kein Frieden, da ist vielleicht keine Versöhnung. Was halten Sie davon, wenn ich dann noch auch einen Brief anfüge, in dem ich erkläre, dass ich so und so verfügt habe über mein Vermögen?
Das haben Sie genau richtig formuliert, indem Sie sagen, einen Brief anfüge. Was viele leider machen, dass sie solche ganz persönlichen Dinge, Motivationen und dergleichen, Gründe für ihren Testamentsinhalt in das Testament hineinschreiben. Und ich habe viele Fälle erlebt, dass diese Zusätze Zweifel am Willen des Erblassers begründet haben. Sozusagen das, was da schon mal stand an Verteilungsanweisungen, durch die Zusätze wieder etwas aufgeweicht wird. Hier bieten sie nur Angriffsfläche für Auslegungsstreitigkeiten. Daher bitte ein glasklares Testament, kein unnötiges Wort in das Testament reinschreiben, nur die Vermögensverteilung und das, was also mindestens in ein Testament hineingehört. All die ganz persönlichen Dinge, Begründungen, ich nenne das auch mal Abschiedsbrief, diese Dinge, auch die Fragen einer Bestattung und welche Musik gespielt werden soll und so weiter, das bitte nicht ins Testament, sondern in einen Begleitbrief. Aber dagegen ist nichts einzuwenden. Nur darf dieser Begleitbrief in keiner Weise das nun wiederum in Frage stellen, was im Testament stand.
Ich dachte jetzt einfach nur an einen erklärenden Brief, der die Motive vielleicht klarlegt, wo man vielleicht auch, wenn man sich verletzt fühlt, zurückgesetzt fühlt, wo derjenige, der verstorben ist, vielleicht auch dafür nochmal um Verzeihung bitten kann, aber dass die Entscheidung zu respektieren ist, was auch immer darin steht, wer was sich von der Seele schreiben möchte.
Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Ja. Also ich bin ein Freund der Testamentsvollstreckung, weil es die Erben entlastet und auch Frieden stiftet, oft hilft, Steuern zu sparen und so weiter. So, jetzt hat man drei Kinder, dann stehen die Eltern vor der Frage, welches der drei Kinder setzen wir zum Testamentsvollstrecker ein? Das ist manchmal eine Idee, können die das nicht zusammen machen? Kann ich nur sagen, da sei Gott vor, drei Testamentsvollstrecker. Nein, einer. Das wäre so einer der Fälle, wo man dann im Begleitbrief begründen könnte, warum dieses Kind. Mhm. Man könnte schlicht und ergreifend schreiben, wir haben gewürfelt. Oder man könnte schreiben, weil es unser ältestes Kind ist. Oder man könnte reinschreiben, weil wir glauben, dass dieses Kind aufgrund seiner Berufsausbildung am ehesten prädestiniert ist, dieses Amt verantwortungsvoll zu führen.
Jetzt ist die Sendezeit schon recht fortgeschritten. Ich denke aber, Zeit hätten wir noch für einen Hörer. Und zwar, Sie rufen uns vom Bodensee aus an. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, Herr Professor Groll. Aufgrund einer zurückliegenden Sendung vor Jahren, möglicherweise haben Sie die auch gestaltet, habe ich nochmal eine Frage. Und zwar, wenn die Kinder zugleich, oder die Kinder sind zunächst mal erbberechtigt, die leiblichen Kinder. Und für den Fall, dass nun eines dieser Kinder vor dem Ehepartner stirbt, wird ja der Ehepartner wiederum Erbe des Vermögens, was eigentlich auch dem Sohn der Tochter zugeflossen ist.
Also der Jurist antwortet immer, dass es kommt darauf an. Also gehen wir mal von Ihrem Fall aus, Sie haben ein Testament gemacht. Wie haben Sie denn die Erbfolge nach dem Tod des Erstversterbenden geregelt? Soll der andere Ehepartner erben oder erbt der zusammen mit den Kindern?
Hören wir noch mal den Herrn vom Bodensee. Ja, jetzt haben wir Sie wieder.
Ja, haben Sie meine Frage verstanden?
Ja, genau. Also ich bin gerade dabei, das zu fixieren. Aber ich habe aus der damaligen Sendung in Erinnerung, dass man die Kinder als Vorerbe erklären kann und als Nacherben alle leiblichen Abkömmlinge der eigenen Kinder.
Also Vorsicht mit Vor- und Nacherbschaft. Das ist mit Vorteilen, aber auch mit erheblichen Nachteilen verbunden, die viele nicht kennen, können wir jetzt aber nicht mehr vertiefen. Was Sie vielleicht eher im Auge haben, ist die Ersatzerbschaft, weil Sie erwähnt haben, dass ein Kind vor dem Elternteil stirbt. Das heißt, das ist auch eine wichtige Frage, bin ich Ihnen auch dankbar. Was macht man eigentlich für den Fall, dass jemand, den man zum Erben eingesetzt hat, gar nicht mehr lebt, wenn man selber stirbt? Stichwort Ersatzerbschaft. Ebenfalls dringender Rat, bitte immer ins Testament auch die Ersatzerben reinschreiben. Wenn Sie zum Beispiel das sogenannte Berliner Testament haben und die Eheleute sich gegenseitig zu Erben einsetzen und reinschreiben, Schlusserben, also wenn wir beide nicht mehr leben, sind unsere Kinder zu gleichen Teilen. Bitte immer dazu schreiben, wer ist Ersatzerbe, wenn eines dieser Kinder nicht mehr lebt. Das können die Enkel sein, wenn sie es nicht regeln, würde das Gesetz sagen, es sind die Enkel. Das können aber auch andere Personen sein. Die Ersatzerbschaft sollte man nicht dem Gesetz überlassen, sondern mit ins Testament hineinnehmen.
Und gibt es dazu auch eine Schrift aus der Schriftenreihe vom Deutschen Forum für Erbrecht?
Da ist das Thema mit geregelt, und zwar der Band 1, Vererben mit Sinn und Verstand, der aus meiner Feder stammt. Da gibt es ein extra Kapitel mit Musterbeispielen, wie man die Ersatzerbfolge regelt.
Und wo Sie das bekommen können, auch für alle anderen Zuhörer, das erfahren Sie beim Radio Horeb Hörerservice. Der Verkaufspreis je Heft beträgt 10 Euro. Es sind 13 Bände, nein, noch mehr Bände. Es sind, oder ich weiß es nicht, mein Heft ist 10 Jahre alt. Hier drin sind 13 Bände, sicherlich sind noch mehr entstanden. Erkundigen Sie sich dort direkt beim Deutschen Forum für Erbrecht, dessen Gründer und Ehrenvorsitzender mein heutiger Gast, Professor Dr. Klaus-Michael Groll ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuhörer, für Ihre Anrufe. Wir sind schon gefragt worden, wann gibt es denn die nächste Sendung über das Erbrecht, also über das Vererben und Erben mit Sinn und Verstand. So haben wir es überschrieben wie das erste Heft aus der Schriftenreihe. Wir planen, wir schauen mal, dass wir das Frühjahr anpeilen, sofern Herr Professor Groll Zeit findet für uns. Dankeschön auf jeden Fall, dass Sie unser Gast waren, all unseren Fragen Rede und Antwort gestanden haben. Alles Gute für Sie, Herr Professor Groll.
Vielen Dank, bin gerne gekommen.
Und auch an Sie, liebe Zuhörer, ein herzliches Vergelt's Gott. Der Hörerservice hält Informationen für Sie bereit unter der Telefonnummer 08328 921 110. Und der Hörerservice, der gibt Ihnen auch gerne Auskunft darüber, wenn Sie einen Teil Ihres Vermögens vielleicht auch an Radio Horeb übergeben möchten. Denn auch diese Möglichkeit gibt es. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einen Fonds eingerichtet, in dem Sie auch mit einzahlen können. Aber Informationen gibt Ihnen dazu auch der Hörerservice. Die Sendung wird wiederholt heute im Nachtprogramm um 23 Uhr. Oder der Radio Horeb CD-Dienst schickt Ihnen gerne eine CD zu unter der Rufnummer 08328 921 120. Erreichen Sie die Hörer erreichen Sie den CD-Dienst. Und ich möchte Sie noch hinweisen auf unser Angebot auf unserer Homepage horeb.org. Dort halten wir Informationen zur Sendung für Sie bereit. Aber Sie können auch unseren Podcast nutzen. Die heutige Sendung finden Sie in der Rubrik Lebenshilfe, Christ und Welt. Und auch morgen wartet wieder ein interessantes Thema für Sie. Dann ist Herr Dr. Pascal Gläser bei uns zu Gast. Er ist Referent für werteorientierte Sozialpädagogik im Bischöflichen Jugendamt in Augsburg. Mit ihm spricht Anjuta Engert über die Frage Erziehung zur Liebe, Umgang mit sexuellen Gefühlen. Soweit die Lebenshilfe für heute. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.